draußen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zieht sich weiterhin. Das Leiden der Menschen in der Ukraine nimmt kein Ende und zugleich lässt das mediale Interesse nach. Auch habe ich den Eindruck, dass die Menschen in Deutschland und vielleicht auch in der Schweiz sich an den scheinbar fernen Schrecken schon zu gewöhnen scheinen. Deshalb finde ich es so unerlässlich, dass wir Menschen zuhören, die entweder selbst in der Ukraine leben oder näher dran sind an diesem Krieg. Und deshalb habe ich vor kurzem in diesem Podcast mit einem Deutschspalten aus Riga gesprochen. Und heute darf ich mit Dorothea Grünzweig sprechen. Sie bewundere ich sehr. Sie ist eine großartige deutsche Dichterin, die schon seit vielen, vielen Jahren in Finnland lebt. Und mit ihr möchte ich über ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen sprechen. Jetzt nicht als Politikerin oder Journalistin, die sie gar nicht ist, sondern eben als Mensch und Schriftstellerin. Wir sind über Zoom verbunden. Hallo, liebe Frau Grünzweig.
Hallo, Herr Klausen, und danke für die Einladung.
Sagen Sie doch erst einmal, wo Sie genau leben. Finnland ist weit weg für viele Menschen in Deutschland.
Ich wohne ungefähr 90 Kilometer von der finnischen Hauptstadt entfernt, Richtung Norden. Die Kommune heißt Hausjärvi, unser Dorf gehört da dazu. Dorf muss man sich hier anders vorstellen, es ist Streusiedlung. Die Kirche mit auch nur ein paar Häuser drumherum, die ist ungefähr 6 Kilometer von uns entfernt und Einkaufszentrum mit Verwaltung 8. Der nächste Bahnhof 15 Kilometer. Und was man hier sieht, sind einfach Wälder, Felder und einzelne Häuser und Höfe, die am Horizont auftauchen.
Ja, hat man ein gewisses Bild. Es sind schon einige Entfernungen von Nachbarn zu Nachbar, schätze ich.
Ja.
Und zugleich aber auch sehr schöne Natur. Allerdings jetzt in der Birkensaison.
In ja, der Pollensaison. Genau, die sich gerade sehr spürbar macht. Ich habe allerdings auch Kontakt immer noch zur Hauptstadt, wo ich am Anfang gewohnt habe in meiner Zeit in Finnland. Ich habe da immer noch mein Arbeitszimmer und bin einmal, zweimal in der Woche dort. Also es ist so ein Leben mit zwei Dimensionen. Aber das prägt dann auch, ja. Ich denke, dass das wird einen Einfluss haben auf das, was ich Ihnen erzählen kann.
Ja, dass Sie nah rangehen und auch wieder
Distanz haben und auch manches dann nur aus der Ferne mitkriege. Aber es ist für mich genau die richtige Mischung, weil ich brauche ja als Schriftstellerin Zeiten, wo ich eben abgeschieden bin. Das ist zumindest mein Bedürfnis fürs Schreiben.
Lassen Sie uns doch einmal zurückgehen und ich würde Sie gerne fragen, wie Sie den Tag des russischen Einmarsches in der Ukraine erlebt haben. Das ist ja ein Tag, wo viele noch sagen können, da war ich dort und dort, das habe ich dort in den Nachrichten gesehen und war zugleich, oder man hat zugleich sozusagen diese Ursprungserinnerung noch sehr stark im Bewusstsein. Wie war das bei Ihnen?
Ein ganz großer Schreck, Schock, der sich ausgebreitet hat im Laufe des Tages. Wir haben das morgens erfahren. Mein Mann war da in der Zeit in Helsinki. Er ist da wiederum auch öfters dort aus verschiedenen Gründen. Und wir haben dann nur miteinander telefoniert und waren einfach erschüttert. Man hat dann den ganzen Tag die Nachrichten verfolgt. Es war klar, es ist nichts mehr wie vorher. Und die ganzen Beziehungen zwischen Finnland und Russland sind einfach wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Es gab dann aber auch irrationale Seiten, wie es ja oft so ist, dass es so eine doppel- oder mehrschichtig dann so eine Sorge oder Angst sich entwickelt, dass auch dann aus unseren Angstkammern, Angstgründen der Seele sich dann Vorstellungen herausheben, die gar nicht, also die nicht mehr vernünftig sind. Also ich erinnere einen, eine Zeit, das war am Abend des gleichen Tages, da saß ich am Computer und mein Mann, sein Computer ist im gleichen Raum, also mein Arbeitszimmer mit meinem Schreibheft ist ein anderer Raum. Und da gab es dieses Phänomen, dass, also es war nachts, ist ja Mitte Februar gewesen oder gegen Ende Februar, dass in der Nacht die Scheinwerfer von Flugzeugen aufgetaucht sind. Und wir haben das sonst überhaupt nicht. Wir liegen nicht in einer Flugroute. Und es ging so alle 10 Minuten, habe ich diese Scheinwerfer gesehen und die so sich in das Schwarz der Nacht reingebrannt haben. Und in mir ist eine unglaubliche Angst hochgestiegen. Und wir haben dann drüber geredet, was könnte das sein? Und ich habe es dann gleich verbunden mit dem, dass jetzt doch, obwohl ja dann gleich am gleichen Tag schon Flugverbot war, ja, war also dass die russischen Maschinen gar nicht mehr nach Finnland kommen durften und umgekehrt. Aber es war sowas wie eine Angst, dass jetzt eine Invasion angefangen hat.
Jetzt kommen die Russen.
Jetzt kommen die Russen und wer weiß, vielleicht fallen auch Bomben und es passiert was, dass der finnische Staat gar nicht mehr die Bürger informieren kann. Wir haben es uns dann später zurechtgelegt, dass es wahrscheinlich schon mit dem zu tun hatte, dass es nämlich durch das Flugverbot zum Beispiel Finnair-Maschinen, aber natürlich auch ganz viele andere Fluggesellschaften, Russland vermieden haben und dann über den Nordpol an diesem Tag eine andere Route gewählt haben.
Ach so.
Ja? Also, und dann einfach so richtig so im Konvoi diese Flugzeuge Richtung Mitteleuropa über Finnland geflogen sind und dann eben zufällig über unsere Gegend. Am nächsten Tag war das Phänomen dann vorbei.
Haben Sie denn, das ist ja fast wie so eine Panikattacke, stelle ich mir das vor,
ja,
das auch bei anderen Nachbarn, Freunden erlebt?
Also über das haben wir mit niemand gesprochen. Also hier spricht man gar nicht so viel mit Nachbarn. Wir haben ein gutes Verhältnis, aber man sieht sich selten. Aber bei Panikattacken gab es auf jeden Fall. Also es gab, aber die habe ich dann auch eher dann ein paar Tage später in Helsinki gehört oder auch über die Nachrichten. Also es wurden die Apotheken ausgekauft, also Jodtabletten waren weg. Dann habe ich gehört, dass es auch Wasserkanister und Campingkocher waren ausverkauft, die Bankautomaten geleert. Leute haben sich Fluchtrouten überlegt und dann auch in den Tagen danach gab es offensichtlich auch viele, die dann das Land verlassen oder einige, die das Land verlassen haben. Aber ich konnte da jetzt auch nicht mehr dazu rausfinden, weil das hat sich abgespielt in den sozialen Medien, die hier Somme heißen. Und mein Somme-Wissen ist, also das ist gleich null, ich bewege mich da nicht, ich kann das dann einfach nur über Freunde nachher hören. Das hat sich aber dann ganz schnell geändert und ist dann so, wie die Finnen sind, in praktische Überlegungen übergegangen. Wie kommt man mit dieser Sorge zurecht? Was kann man einfach ganz konkret tun? Und da kam ja dann relativ schnell dann die Diskussion auf, ob man der NATO beitritt.
Denn das ist ja sozusagen meine Klischeevorstellung von den Finnen, die ich ja natürlich alle nicht kenne, dass das tapfere, mutige, tüchtige und auch pragmatische Menschen sind,
ja,
die nicht so leicht durch einen Schneesturm oder so etwas anderes aus dem Konzept zu bringen sind und die jetzt nun hier tatsächlich ja doch so eine richtige, vielleicht einen kurzen Panikanfall hatten und dann wieder aber auch sich gefangen haben. Mhm. Vielleicht noch eine Frage zurück. In Deutschland, und wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, hätten viele das nicht für möglich gehalten. War das bei den Finnen anders, die ja doch näher dran sind an Russland und auch näher dran sind historisch und geografisch an russischer Bedrohung?
Ja, es hat sich ja schon die Wochen und Tage davor abgezeichnet und auch waren ja in den Tagen davor auf jeden Fall Warnungen da aus USA und man hat sich schon darauf eingestellt, aber man war doch auch, man hat sich trotzdem in Sicherheit gewiegt, dass das Ganze jetzt doch nicht umgesetzt wird, was von Russland aus ja angesagt war. Also es war schon auch der Gedanke, wie Sie das jetzt gerade skizziert haben, der war ganz tief verwurzelt, dass es eben nicht so weit kommt.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, die Finnen haben sich dann wieder gefangen und pragmatische Überlegungen angestellt, zum Beispiel der NATO anzutreten. Da will ich gleich nachhaken, denn ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur eine pragmatische politische Überlegung ist, sondern ein epochaler Umschwung, also das Ende der Neutralität. Also wir führen dieses Gespräch am 1. Juni. Noch stellt sich Herr Erdogan aus der Türkei dagegen. Aber es geht mir erstmal darum, ein bisschen besser zu verstehen, was es eigentlich für ein Land bedeutet, das so lange in Neutralität, in einer besonderen Form von Neutralität gelebt hat, das jetzt für sich entscheidet, das wollen wir nicht mehr, wir treten der NATO bei. Ist das nicht ein großer mentaler Umschwung oder wie muss man das sich vorstellen?
Ja, ich glaube, Sie treffen da ins Schwarze. Es ist eine ungeheure Veränderung, die mich auch viele Wochen bedroht hat. Also ich bin sehr erschrocken über diese Diskussion. Jetzt habe ich mit einigen Leuten gesprochen und das natürlich auch in den Medien verfolgt. Aber es ist schon was Unglaubliches, wenn man in einem Land wohnt, wo die Überzeugung so groß ist, also zumindest in meinem Bekanntenkreis, auch in der Zeit, als ich in Helsinki die 9 Jahre gewohnt habe, waren eigentlich fast alle dafür, dass man eben nicht der NATO beitritt. Und dann war es so ein bisschen was wie so eine Massenbekehrung, also wo ich das Gefühl hatte, es ist irgendwas auch fast schon Irrationales dabei oder was man in dieser Schnelligkeit nicht mehr nachvollziehen konnte, dass es plötzlich so eine Kehrtwendung gab. Jetzt bei Gesprächen verstehe ich schon mehr, dass es auch, also gerade die gegen den Beitritt waren, sagen, sie sind eigentlich immer noch skeptisch und haben, also die jetzt dafür sind, die eben nicht sagen, sie sind jetzt mit Applaus dafür und finden das alles ganz wunderbar, sondern sie haben einfach beim Abwägen erkannt, das ist die bessere Möglichkeit, aber eine, die auch Bauchweh macht und wo man auch mit Sorge der Zukunft entgegensieht, was es jetzt alles an Folgen mit sich bringt.
Das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil eine ähnliche Beobachtung ließ sich auch in Deutschland machen. Zum einen finde ich ganz vernünftig und auch nachvollziehbar, selbst wenn ich kein Militärexperte ist, dass man sagt, wir liefern jetzt nicht nur irgendwie humanitäre Hilfe, sondern auch militärische Hilfe an die Ukraine. Das kann ich sozusagen rational als eine Option nachvollziehen. Auf der anderen Seite hat mich auch verstört, wie plötzlich Menschen, bei denen man das gar nicht gedacht hätte, oder Vertreter von Parteien, die sonst immer pazifistisch aufgetreten sind, so fast wie die überboten sich jetzt schwere Waffen, noch schwerere Waffen, die allerschwersten Waffen, und waren plötzlich alle bekehrt zu unfassbaren Militärexperten, wo ich immer mich selber fragte, eine schwere Waffe, ab wie viel Kilogramm fängt das eigentlich an? Und das fand ich auch schon etwas befremdlich. Das ist vielleicht so ein Umschwung, vielleicht braucht man das. Bei Konvertiten ist das ja häufig so der Fall, dann eine Überidentifikation. Stimmt, aber ja. Sie ist ja, vielleicht muss man vielleicht auch nochmal die Neutralität in Finnland nochmal ein bisschen besser verstehen. Sie ist ja was anderes als schon bei den Schweden und ganz sicherlich was anderes als in der Schweiz. Sie ist ja auch geboren aus eben einer richtigen Kriegserfahrung mit Russland, mit einem dann irgendwie gearteten, ich weiß nicht, wie man das in Finnland wahrnimmt, jedenfalls einem Kompromissfrieden. Und dann, so habe ich das aus der Ferne wahrgenommen, vielleicht korrigieren Sie mich da, wenn das falsch ist, dass es eine Neutralität ist, in der Widerstand und Anpassung sich verbinden. Also man bleibt distant von Russland, man passt sich aber auch an, insofern als man nur ja aufpasst, den großen Bären neben sich nicht zu reizen. Ist das ungefähr so, wie man sich das vorstellen kann, oder würden Sie da noch andere Akzente setzen? Einfach um diese besondere Form von Neutralität zu verstehen.
Ich denke, Sie haben es richtig beschrieben, würde aber sagen, dass es so in den letzten 20, 30 Jahren auch in so eine ganz friedvolle, also eher harmlose Beziehung überging. Also es gab ja dieses Phänomen, das ist ein ganz eigenartiges Wort, das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Hat Deutschland geprägt, die sogenannte Finnlandisierung. Also es ist eigentlich ein unlogisches Wort, aber es gibt es halt als Begriff. Finnlandisierung heißt, dass Finnland sich also bei Russland einschmeichelt und versucht, dem Land zu Willen zu sein, um selber in Ruhe leben zu können. Aber das hat sich dann verändert durch den Zusammenbruch der Sowjetunion. Und jetzt war, obwohl dann auf der einen Seite dann schon hochgestiegen ist, dieser Verdacht, dass mit Putin eine Gefahr aufkommt durch alle möglichen Dinge, die er ja schon vollbracht hat. Aber es war trotzdem eigentlich ein ganz ruhiges und friedliches Nebeneinander existieren mit kulturellen Beziehungen, mit vielen Russen, die in Finnland wohnen, mit Schüleraustausch. Gibt es ja auch eine starke kulturelle Identifikation auch von Russland, von Finnland, von Finnen mit Gebieten, die in Russland liegen. Also da kommen ja die Liedländer Kareliens, diese ganzen kulturellen Schätze, die liegen ja auf russischem Gebiet. Und es war so, dass ja eigentlich so eine Unbeschwertheit da war.
Denn Sie haben ja eine sehr, sehr lange Grenze. Ich habe mir das nur noch auf der Karte angeguckt. Eine lange, lange Grenze und vieles auf der anderen Seite.
1300 Kilometer.
Ja, das ist lang. Und auf der anderen Seite sind ja noch alte, also durch die Gebietsabtrennungen nach dem Zweiten Weltkrieg, Gebiete, die mal zu Finnland gehört hatten. Und da fragte ich mich, wo gibt es so kleinen Grenzverkehr und wo ist aber links und rechts, ganz hoch im Norden, vielleicht auch nicht so viel los, sondern Natur, Birken und Schnee. Aber Sie beschreiben das schon als ein eben durchlässige Grenze, schon ein gutes nachbarschaftliches Miteinander, jedenfalls in der direkten Nachbarschaft.
Ja, so kann man sagen. Also es ist natürlich, sind riesige Gebiete, die also nur Natur sind, also ja weniger Birken als Fichtenwälder. Es ist ein Waldgürtel, der sich bis nach Sibirien streckt. Übrigens geht er hinter unserem Haus los, oder der Wald, der auch zum hinteren Gartenteil unseres Hauses gehört, gehört auch zu diesem Gürtel. Also einfach ganz, ganz dichte Wälder, in denen natürlich überhaupt gar keine, Wildnis. Und dann natürlich gibt es Stellen, wo Grenzübergänge sind. Man hat von denen gar nicht so viel gehört. Aber dann 2015 waren sie dann schon im Fokus, weil da dann auch von Russland Flüchtende rübergeschoben wurden nach Finnland. Und da hat man dann einfach ja überhaupt die Grenze wieder in den Blick genommen. Sonst ist da ja einfach gar nicht viel los gewesen. Und jetzt ist es halt, ja, also für mich, also ich denke immer zweischichtig. Also das eine ist einfach so diese rationale Denkweise, wo ich auch dann einfach also mit dem vernünftigen Wesen meines Mannes ganz prima mich verständigen kann. Dann ist eben die andere, die aber auch akzeptiert. Also einfach diese Irrationale, wo dann einfach Bedrohtheitsgefühle oder ein Bedauern emotionaler Art hochsteigt. wo ich dann genau weiß, das muss ich dann einfach hintanstellen oder darf das in meine Gedichte bringen und kann das ja nicht so als Argument ausführen. Aber weil sie ausleben, da mit dem Arbeiten, aber wenn ich jetzt so das Gesamtbild Ihnen vermittle, dann von meinen Wahrnehmungen, ist es so, dass mich diese Grenze, diese 1300 Kilometer Grenze immer wieder beschäftigen, weil es wahrscheinlich ganz anders werden wird. Also es gibt jetzt die große Diskussion, wie wird, soll die Grenze gestaltet werden? Ab jetzt, ja, also es wird heftig diskutiert, dass es, ob es notwendig ist, ob diese ganze Strecke mit einem dichten Stacheldrahtzaun versehen wird. Und es wird dann von Wissenschaftlern aus ganz verschiedenen Bereichen wird es dann angegriffen, aber es ist noch lange nicht ausgestanden, also angegriffen deshalb, weil es natürlich das Argument gibt, ein Zaun hilft gar nichts. Ja, also ein Zaun ist eigentlich nur eine Provokation, die herausfordert, dass man ihn überwindet. Dann das andere ist, dass das ist jetzt für meinen Schwerpunkt, was mich interessiert, also mich interessiert ungemein Naturschutz und auch also Tiere, wie es denen geht. Also ich denke, also ich weiß, dass zum Beispiel jetzt in Ostfinnland, also da, wo diese dichten Wälder sind, von denen ich gerade gesprochen habe, dass es da für die Bären und Wölfe diese offene Grenze ein Refugiumsmöglichkeit bietet, weil sie, also zum Beispiel Bärinnen gehen über die Grenze, wenn sie gebären, ja, weil sie da einfach ihre Ruhe haben, weil die das russische Karelien ist so gut wie nicht besiedelt oder so, und da gibt es auch keine Wilderer. Und das sind alles Dinge, das war einfach so ein großer, diese ganzen Gebiete war so ein großer Bereich, der auch eben so eine Oase für bestimmte Tierarten dargestellt hat. Und das könnte sich alles verändern.
Finde ich
und
total
natürlich dann jetzt,
ja,
bitte? Ja, diese einfach diese Angst, also was jetzt so angedroht wurde von Russland, dass es Folgen geben wird, sobald klar ist, dass Finnland der NATO beitreten kann. Also da erwartet man vieles und natürlich hat man da auch nur vage Vorstellungen. Und die Finnen sind da eben auch in ihrer pragmatischen Rolle einfach unheimlich haben sich da einfach in so ein Gleichgewicht hineingedacht, dass schon alles irgendwie machbar ist. Aber man stellt sich vor, dass über die Grenze jetzt ganz viel Menschen geschoben werden, die Russland loskriegen will. Vielleicht ist es für diese Menschen, die natürlich instrumentalisiert werden, aber vielleicht ist es letztendlich der schönere Weg. Aber trotzdem, um das geht es eben bei dieser Zaundebatte.
Ja, also das ist natürlich eine fast absurde Vorstellung, 1300 Kilometer Zaun zu bauen. Wir hatten ja in Deutschland bei einer, ich weiß gar nicht, wie lange die innerdeutsche Grenze war, das ist eine Assoziation, die mir kommt. Was für eine Gewaltanstrengung das ist, um eine solche Grenze dicht und fest zu machen. Und es betrifft eben, und das finde ich total anrührend, weil ich das überhaupt nicht im Blick hatte, eben ja nicht nur die Menschen, sondern eben tatsächlich auch, ja, Tiere und Pflanzen. Und plötzlich ist da diese Grenze da und sie fühlt sich ganz sicherlich anders an als vorher, egal ob mit Zaun oder ohne. Ja. In Deutschland haben wir, da würde ich gerne nochmal nachfragen, eine intensive Diskussion, wie wir das eigentlich mit den Kontakten halten. Der erste Impuls war ja, und der wird auch mit guten Gründen durchgeführt, zu Vertretern von staatlichen Organisationen aus Russland den Kontakt abzubrechen. Also, und das betrifft, oder auch zu russischer Wirtschaft, und das betrifft eben aber auch die Kultur, die da ja nicht anders ist. Also Wissenschaft, Kunst, Bildung haben eben wie Kontakte, soweit es eben staatliche oder staatsähnliche Kontakte gewesen sind, abgebrochen oder zumindest eingestellt, einfach um zu zeigen, mit Russland ist jetzt keine Politik und kein Staat zu machen. Da muss gegengehalten werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass man ja auch durchaus mit Kontaktpflege russische Partnerinnen und Partner auf der anderen Seite ja durchaus auch in Gefahr bringen kann. Das gibt es auch. Also ich kenne das kirchlich natürlich auch. Was soll man jetzt mit der russisch-orthodoxen Kirche sprechen? Und zugleich gibt es bei uns die Stimmen, die sagen, also wie soll man denn je wieder zusammenkommen und Frieden halten, wenn es gar keine Verbindung mehr gibt?
So ist es, ja.
Es ist ein bisschen ein hilfloser Hinweis, weil man natürlich nicht weiß, wie man solche Verbindungen im Moment gerade pflegen soll. Aber das könnte in Finnland noch sehr viel intensiver geführt werden, diese Diskussion, stelle ich mir vor.
Ist aber bis jetzt noch nicht beobachtbar. Also ich denke, dass im Augenblick das noch so ist, dass Finnen wiederum durch ihre, durch vielleicht eben diese gewachsene Vernünftigkeit, wo man jetzt auch irgendwie seine Angst vielleicht in folgenreiche Bahn lenken könnte und das vermeiden. Also ich denke, die Kulturbeziehungen, die laufen noch. Also wir haben auch kaum gehört, am Anfang war das vielleicht mal so, dass man gegen, also ja, zum Beispiel im Spielplan gegen russische Stücke war in den Theatern. Also ich denke, da ist jetzt nichts Gravierendes passiert.
Also anders als in Polen. Also in Polen, wo zum Beispiel eine richtig anti-russische Stimmung sich breit macht und Tschaikowski nicht mehr gespielt werden soll.
Ja, genau.
Putin, sondern Puschkin nicht mehr gelesen werden soll. Putin wollen wir sowieso nicht lesen, aber Puschkin und Tschechow. Das ist aber in Finnland nicht der Fall.
Ja. Nein, es wird einfach ganz klar voneinander getrennt. Und wie ich das am, ich finde es übrigens ganz interessant. Ja, ich habe vor einer Woche eine Sendung gehört, also Kulturradio, die sich beschäftigt hat mit den beiden Medienverhalten in Deutschland und Finnland. Da gibt es eine ganz wunderbare Auslandskorrespondentin, die in Berlin wohnt, die Suvi Tukiainen, die das ganz gut verglichen hat, also die natürlich auch mit den finnischen Medien vertraut ist. Sie hat es so dargestellt, dass ich dachte, ja, sie bringt es wirklich auf den Punkt. Also diese wirkliche Konzentriertheit der Finnen jetzt nur auf dieses Thema, treten wir der NATO bei und wie gehen wir mit möglichen Folgen, also Bedrohungen, Repressionen um, die uns wahrscheinlich widerfahren werden. Aber ansonsten möchten wir jetzt nicht einfach unsere Panik wild ausleben lassen. Also das tun die Finnen einfach nicht. Ja? Aber natürlich, also das ist dann einfach so die Sache, die und sie hat es dann das eben benannt, was ich ja auch beobachtet habe. Ich war jetzt zweimal in diesem Frühling schon für 2 Wochen in Deutschland. Ich bin gesetzliche Betreuerin für jemand aus meiner Familie und höre da natürlich auch viel Radio und lese Zeitungen. Also da kommt einfach auch so diese ganze, der Unterschied, auch der Wesensunterschied zwischen Finnen und Deutschen kommt jetzt bei dieser Ukraine-Thematik und NATO-Beitrittsthematik raus, also auch gerade bei dieser Kehrtwende, die einen einfach nur baff werden ließ, von der Sie vorhin auch sprachen, also da ist einfach der Unterschied, also da klafft manchmal richtig dieser Unterschied der Geschichte zwischen Deutschland und Finnland. Und der geht glaube ich, auch gerade durch, also ich habe viel Kontakt mit Leuten, wo Deutsche und Finnen zusammen wohnen oder Partnerschaften haben oder verheiratet sind, da öffnet sich schon gerade oder hat sich eine Zeit lang wie so eine Kluft geöffnet, wie Finnen jetzt auf diese Veränderung reagieren oder mit diesem NATO-Thema umgehen oder auch mit der Waffenlieferung und vor allen Dingen mit der Waffenlieferung und Deutsche, ja? Also dieses Begrübeln in Deutschland, was passiert eigentlich mit uns? Ja? Was ist da eigentlich? Welche Werte werft ihr da innerhalb von wenigen Tagen über Bord? Das ist einfach in Finnland nicht in der Weise verwurzelt, weil es einfach einen ganz anderen geschichtliche Vorgänge gibt.
Liegt es daran, dass man sich als Deutscher viel stärker selbst ein Problem ist und was dann eben auch dazu führt, dass man nochmal ganz anders, vor einem ganz anderen katastrophalen historischen Hintergrund jetzt die eigene Politik und die eigene Reaktion
bedenkt? Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel, jetzt kamen auch gerade wieder Gespräche auf mit meinem Mann, aber auch mit finnischen Freunden. Also ich war in den 80er Jahren, war ich an einer Schule, also es war eine wunderbare Schule, kirchliche Internatsschule in Baden-Württemberg, die zu dieser großen Familie dieser kirchlichen
evangelische
freien Schulen gehören. Und das war auch dann so ein bisschen ein schwarzes Schaf. Also da wurde für die innerhalb von der Schulenszene, von der Kirche geführten Schulenszene, die einfach einiges ganz anders machte als andere. Und wir sind da, das war in der Nähe von Schwäbisch Gmünd, und wir sind da sogar einmal, kann ich mich erinnern, mit dem Bus also Lehrer und Schüler nach Mutlangen gefahren. Ja,
ja. Zur Friedensdemonstration.
Der Friedensbewegung waren wohl die Pershing. Ja, genau. Und das ist ganz tief in mir verwurzelt, diese Haltung, Frieden schaffen ohne Waffen, nie wieder Krieg. Und natürlich hat es mit diesem namenlosen Entsetzen zu tun, was mir als Jugendliche langsam gedämmert wurde und auch in Gesprächen mit meinen Eltern. Also mein Vater hat da ganz offen seine eigenen, ja, also einfach unsäglichen Erschreckenszuständen und was passiert ist und wo er irgendwie mit drin war, aber gleichzeitig versucht hat, sich zu widersetzen und mutig auch einiges gemacht habe. Aber dieser ganze Geschichtskoloss, den tragen wir als Deutsche einfach mit uns. Und der hat mir auch dann in der Friedensbewegung einfach so eine Stabilität gegeben, welche Welthaltung ich einnehmen muss. Ja, und es gibt auch in Finnland die Friedensbewegung, aber die hat einfach dann ganz andere Motive und hat einfach nicht diese Verwurzelung in eigenen Schuldtiefen, die sich ein Finne einfach so nicht mal vorstellen kann, glaube ich.
Ich finde das nicht, das bringt mich meinem, das damit bringen Sie mir unser gemeinsames eigenes Volk wieder etwas näher, denn zunächst dachte ich, ach, würde ich doch mal nach Finnland auswandern, weil einige der hochaufgeregten Debatten der letzten Zeit in Deutschland mich wirklich verstört und auch verärgert haben. Und ich merke jetzt, wie ich und meine Kirche uns da schwer tun. Noch schlimmer fällt mir auf, wie viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller unsäglichen Quatsch von sich hergeben und sich dann auch erschöpfen in wechselseitigen Empörungsstreitereien, und dann bildet sich diese Gruppe und jene Gruppe, und man führt dann so ein Debattenpingpong hoch erregt auf, was aber zu dem Thema, dem Krieg und vor allem der Frage, wie denn den Menschen geholfen werden könnte, die unter ihm unmittelbar zu leiden haben, gar nichts beiträgt. Aber man kann es sich ja nicht aussuchen, wo man lebt und zu welchem Volk man gehört. Und damit muss man dann natürlich auch klarkommen. Haben Sie denn als Schriftstellerin mal so einen Blick geworfen auf diese deutschen Debatten? Oder die Frage verbietet sich eigentlich, Sie haben sie ja fast schon negativ beantwortet, gibt es in Finnland was Ähnliches? Eigentlich dann nicht, ne?
Nein, überhaupt gar nicht. Ja, ich habe es bis jetzt nicht beobachtet. Also ich denke schon, also natürlich wird sich jeder damit beschäftigen, aber so eine Art, ja, also einfach so ein Diskurs, der sich in Schriftstellerkreisen abspielt, es ist bis jetzt überhaupt nicht zu beobachten.
Guckt man denn, wenn man jetzt dieser eigenen Entscheidung ein bisschen nachgeht, also der NATO beizutreten und die alte Neutralität aufzugeben, guckt man wahrscheinlich sehr stark nach in die Türkei und was da mit Herrn Erdogan für Verhandlungen geführt werden. Mhm. Guckt man aber auch zum Beispiel nach Schweden oder in die Schweiz, also Länder, die jetzt andere Neutralitäten pflegen, aber doch auch sich neu irgendwie zuordnen müssen.
Ja, ich würde gerne noch eine Sache kurz zu unserem jetzigen Thema anfügen und beantworte dann gleich Ihre jetzt gestellte Frage. Also für mich war diese, war das ein ganz, ganz besonderer Moment, als ich glaube, es war am 8. April, als Zelensky im finnischen Parlament gesprochen hat und zufällig auch Frank-Walter Steinmeier einen Staatsbesuch gemacht hat und da dabei war. Also in dem war ganz viel gefasst von dieser Unterschiedlichkeit auch, also des Denkens. Also ich muss es kurz noch präzisieren. Also wir haben das angeguckt, es war am Tag um, ich glaube, 12 Uhr und die Situation, dass Zelensky einen kleinen Seitenhieb auf Deutschland gemacht hat, aber er hat nicht das Wort Deutschland benutzt, er hat einfach nur gesagt, also er findet es einfach beeindruckend, was die Finnen schon an Hilfe geleistet haben und das würde eben solchen Ländern wie Finnland eben leichter fallen als den ganz Großen und Mächtigen, ja, das war. Aber der Hieb hat gesessen, ja. Und es war dann für mich so ein Moment, wo ich weiß es eigentlich, ich gehe dem immer noch nach, was es eigentlich war, aber in dem Moment bin ich in Tränen ausgebrochen, also was eigentlich so gut wie nie passiert, ja. Weil da war irgendwie alles vorhanden an dieser Unterschiedlichkeit, wie Finnen handeln können und wie Deutsche vielleicht nicht so ohne weiteres handeln können, zumindest mit viel, viel mehr, über ganz viele Schranken steigen müssen, die einfach sich gebildet haben aus der deutschen Nazi-Zeit heraus, ja. Und da kam mir dann unser deutscher Präsident so ein bisschen vor, wie so ein Schulerbub, sagt man im Schwäbischen, der da kurz so seine
gewatscht wird, nicht?
Ja, genau. Und das hat mich irgendwie so berührt, weil ich dachte, das war nicht nur das, sondern einfach auch dieses Wir-Gefühl, dass jetzt wir alle zusammenhalten, aber gleichzeitig eben die Folgen dieses Zusammenhaltens, was ja schon, also ein unheimlich berührt auch und also so ein Solidaritätsgefühl, also fast so ein erhobenes Gefühl gibt und gleichzeitig dahinter sich ja ganz, ganz viele andere Dinge verbergen, die noch auf uns zukommen können. Also all das hat mich unglaublich bewegt. Ja, das ist einfach so die Situation im Parlament mit dem deutschen Präsident dabei.
Kann man sich gut vorstellen.
Ja, und jetzt Ihre Frage. Also Schweden ist ja jetzt ist ja jetzt ins gleiche Boot gestiegen wie Finnland. Also die haben ja zusammen den Antrag eingereicht, der NATO beizutreten. Das ist auch irgendwie jetzt ganz interessant, weil zwischen Finnland und Schweden, also ist ja die 600-jährige Geschichte gewesen, bis dann ab Anfang des 19. Jahrhunderts 100 Jahre lang dann Russland an der Reihe war, allerdings Finnland ja da unabhängiges Fürstentum, aber Großfürstentum, aber zwischen den beiden Ländern ist weiter einfach ein ganz vertrautes Verhältnis, aber ganz, ganz deutlich immer großer Bruder, kleiner Bruder. Mhm. Also da gibt es auch ganz viele Witze drüber, wie eben die Schweden mit den Finnen umgehen. Aber man kann sich trotzdem leiten sozusagen, aber eben immer mit dieser hierarchischen Anordnung. Und jetzt ist Finnland, da tut sich gerade, spielt sich gerade so eine kleine Ausgleichsentwicklung ab, nämlich dass Finnland jetzt vorausgegangen ist und Schweden dann aber sofort hinterher. Ja, also diese Entscheidung zur Antragstellung war, also Schweden ist hinter Finnland erst zu dieser Entscheidung gekommen. Aber das ist auch was sehr Verbindendes jetzt.
Jetzt sitzt man in einem Boot.
Jetzt sitzt man in einem Boot, genau. Aber es ist natürlich auch eine, also wenn man sich das auch mal wieder jetzt von dieser irrationalen, emotionalen Seite her vorstellt, was ist jetzt einfach, ich habe neulich mal eine Aufstellung gesehen, wie jetzt einfach die Ostsee strukturiert sein wird. Also diese Länder und wie, es wird hier schon gesagt, das Ostsee wird ein NATO-Meer. Ja, also einfach diese ganzen Begriffe, militärischen Begriffe, die jetzt in den Alltag eindringen und natürlich wiederum auch da den Umweltschutz gefährden werden, ja, das ist was einen auch mit, ja, irgendwie dunklen Gefühlen das sieht. Mhm. Also mein Mann war beruflich immer wieder beteiligt an diesen Verhandlungen, also von der ökologischen Verhandlungen mit Russland, wo eben das Gewässer der Ostsee besser geschützt werden soll. Und da wurden dann Kläranlagen gebaut und Verträge abgeschlossen. Und das hat wahrscheinlich jetzt alles ein Ende.
Das ist natürlich ein Thema, das wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wirklich in aller Deutlichkeit vor Augen stehen wird, welche ökologischen Folgen dieser Kriegskonflikt haben wird oder jetzt schon hat. Ich würde gerne aber nochmal auf ein Stichwort zurückkommen, das Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, Hilfe, also Zelensky hat den Finnen für Hilfe gedankt. Was machen denn die Finnen einerseits mit der Ukraine? Und da habe ich noch eine zweite Frage gleich hinterher. Gibt es denn auch in der Ukraine, so wie man es aus dem Baltikum hört, russische Immigranten in größerer Zahl?
Können Sie die zweite Frage nochmal sagen?
Also die zweite Frage, ob eben auch jetzt Russinnen und Russen fliehen oder einen neuen Lebensmittelpunkt in Finnland suchen, ja, so wie man das aus Georgien, aber auch aus dem Baltikum hört.
Ja. Also die Finnen machen mit der Ukraine, was Hilfe, militärische Hilfe anbelangt, auf jeden Fall keine schweren Waffenlieferungen. Ich glaube, da hält man sich zurück aus Angst vor Rache. Aber ich habe jetzt keine Aufstellung angeguckt, obwohl ich dachte, ich würde es noch machen vor unserem Gespräch. Also sie liegen ungefähr, was militärische Hilfe anbelangt, in der Mitte. Also sie, aber auf jeden Fall oberhalb von Deutschland, ja. Und es werden, zum Beispiel weiß ich jetzt von einem Ringtausch, so einem Folgetausch, der sich abspielen abgespielt hat oder also auf jeden Fall entschieden ist, dass Estland Panzer in die Ukraine liefert. Und die sind aber aus Finnland ursprünglich und zum Teil aber auch aus der ehemaligen DDR. Ja, also da gab es jetzt einfach so Verhandlungen, ob man das sich so leisten kann. Und dann alle möglichen anderen Waffenlieferungen auf jeden Fall, auch Experten, die ausbilden, aber dann glaube in Estland, also da, es läuft die ganze Zeit natürlich dann sowieso die ganzen Entscheidungen zu Sanktionen und natürlich dann Hilfe aller Art, also die ist eigentlich von Anfang an ganz stark hochgeschossen, diese Hilfe für die Ukraine. Also da wurde sofort wurde geworben. Also auch die Kirche hat da sehr viel gemacht. Die kirchliche Auslandshilfe ist eine wunderbare Institution, die einfach da vor Ort gleich zugepackt hat. Und umgekehrt dann natürlich auch
ja, das hat mich genau,
hier aufgenommen hat.
Das hätte mich schon interessiert, aber schön, dass Sie es erwähnen, wie die Rolle der Kirche ist, dann eher auch nicht in großen Debatten sich einmischen, sondern eher praktische Hilfe leisten und die Kontakte nutzen, die man hat und diese fruchtbar machen.
Ja, so ist es. Also vielleicht noch die zweite Frage, sage ich noch kurz. Also gerne. Russische Emigranten gibt es hier wenig. Also sie sind eher dann hier nur auf der Durchreise gewesen. Also es ist keine Größe, die jetzt öffentlich wahrgenommen wird. Also viele sind einfach dann weitergegangen nach Mitteleuropa. Ja, also die Kirchen spielen eine große Rolle und mischen sich nicht in die Debatten ein. Und was ich jetzt auch gehört habe, ich habe jetzt einfach mit einigen Leuten auch noch geredet in Helsinki, auch mit der deutschen Gemeinde, zu der ich auch gehöre, also die deutsche Gemeinde Finnland oder Helsinki. Also die ersten, die sich eingesetzt haben und aufgerufen haben zur Hilfe, war die orthodoxe Kirche. Das fand ich ganz interessant.
Ach, die finnisch-orthodoxe Kirche.
Die finnisch-orthodoxe Kirche, ja. Die waren eigentlich die schnellsten bei der Verurteilung von dem Angriffskrieg von Putin und dann auch in der Organisation von Hilfe, also ich glaube zunächst einfach mal nur Spenden und ein ganz klares Absetzen davon. Aber die orthodoxe Kirche, die übrigens von der Mitgliederzahl sehr gering ist, also sehr klein ist, also nur ungefähr 1% hat trotzdem, ist auch eine Staatskirche, also die zweite Staatskirche hier im Land, die hat eine sehr anerkannte Rolle und die ist unabhängig. Also sie gehört zu Konstantinopel, aber hat einfach eine Selbstbestimmung. Das dann einfach gefahrlos machen auch oder ohne Schwierigkeiten.
Aber das ist wichtig zu hören, weil natürlich jetzt in unserer deutschen Wahrnehmung alles überlagert ist durch die russisch-orthodoxe Kirche und ihren obersten Patriarchen. und da verliert man ein bisschen aus dem Auge, dass die orthodoxen Kirchen natürlich eine Kirchenfamilie sind, ganz, ganz unterschiedlicher kleiner und großer Kirchen. Und deshalb finde ich das noch besonders interessant, wie Sie jetzt eben über die finnische orthodoxe Kirche, die man nicht unbedingt sofort auf dem Schirm gehabt hätte, das so benennen, dass die eben so deutlich sich von vornherein oder so schnell hat reagieren können. Ich würde gerne ein bisschen zum Schluss des Gespräches kommen, so oder da einbiegen und Sie gerne noch fragen, wie es denn Ihnen geht. Ich erlebe es bei mir und vielen anderen, was für Kraft es kostet, seelisch halbwegs stabil durch diese Krisen kommen, durch diese unterschiedlichen Stimmungen und merke auch, dass all diejenigen, die jetzt nicht so eine Routinearbeit machen müssen, die irgendwie allein einen kreativen Text schreiben müssen, wie schwer die sich tun, weil man so abgelenkt und belastet ist, hat sich Ihr Schreiben eigentlich verändert in dieser Zeit? Kommen Sie eigentlich dazu oder geht es Ihnen wie eben doch eine Reihe von Menschen, die ich kenne, die irgendwie nur zum Nötigsten kommen, aber nicht dazu, schon gar nicht dazu, ein richtiges Gedicht zu schreiben, wie Sie es ja tun?
Ja, Ihre Frage, die berührt einen verletzlichen Punkt vielleicht, aber ich habe mir das vorher schon überlegt, dass ich vielleicht fragen möchte, das dann auch offen sage. Ich habe was erlebt, was mir so in der Weise noch gar nie passiert ist. Ich war, letzte Woche war ich in meinem Arbeitszimmer und habe da zum ersten Mal, also in Helsinki, zum ersten Mal mein Schreibheft wieder aufgemacht seit längerer Zeit, weil es gab ganz, ganz viel anderes gerade im Augenblick in meinem Leben. Also einfach auch Betreuungsaufgaben hier im Land und dann die in Deutschland und noch vieles andere. Also, und dann auch das Übersetzen, was eigentlich immer geht. Aber da habe ich festgestellt, über was ich dann völlig erstaunt war, weil mir das gar nicht so bewusst war. Ich habe noch eine Eintragung von vielleicht 2 Tagen nach Beginn des Krieges und dann habe ich nichts mehr eingetragen. Ja? Und sonst eigentlich jeden Tag. Es war wie so eine Art von, also wie wenn man das Gleichgewicht verloren hätte und seine eigene, sich auch nicht mehr selber gespürt hätte. Also einfach immer das am Ball bleiben von dem, was passiert. Und dann auch was ich aber allgemein als eine Entscheidung für mich sehe, das hat da sicherlich auch eine Rolle gespielt, was jetzt in meine Augen kommt und an meine Ohren drängt und mich beschäftigt, also in den ersten Wochen so, dass ich kann mich manchmal so identifizieren mit Menschen oder auch mit Tieren, will ich zugeben, dass es mich ganz überschwemmt. Ja, aber trotzdem ist für mich die was sich in der Ukraine abspielt, über das kann ich eigentlich nicht schreiben, weil ich nicht dort bin. Ja.
Ja.
Und da jetzt könnte ich eigentlich nur über die Ängste schreiben und die sich hier in einem bilden. Und das ist dann auch ein Thema, dem ich mich so nicht nähern wollte. Also wie so eine Art von Blockierung.
Ja.
Ich denke, es wird jetzt langsam anders, aber was Sie am Anfang erwähnt haben, dass es hier schon verschwindet, dieses Thema der Ukraine und der Menschen, also das kann man eigentlich noch gar nicht sagen. Also es gibt immer noch jeden Abend in den Nachrichten fast immer an erster Stelle Reportagen von Yle, das ist die Rundfunk, die Hauptrundfunkanstalt in Finnland, von Reportern, Mitarbeitern, die da einfach Dörfer besuchen, die Leute besuchen, die alles verloren haben. Also es wird immer noch ganz stark von den Medien gewünscht, dass man sich gefühlsmäßig noch nicht eine Hornhaut zulegt.
Das wiederum finde ich gut und das versuche ich selber auch, auch wenn ich mir selbst immer wieder eine Mediendiät auferlege, einfach um ein bisschen besser zu kontrollieren, was ich wahrnehme und wo ich auch mal Nachrichten nicht wahrnehme, dass man sich diese Sensibilität bewahrt und zugleich natürlich kann ich gut nachvollziehen.
Ganz wichtig, ja.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass jetzt einfaches Schreiben, freies Schreiben sehr, sehr schwer möglich ist. Es kommt dann wieder, aber vielleicht muss man diese Blockade auch erstmal so aushalten, obwohl ich mir vorstellen kann, ist es schon erschreckend, wenn man dann immer sozusagen Notizen macht, Wörter sammelt, Ausdrücke, Ideen und feststellt im Rückblick, ups, ich habe ja all diese ganzen Wochen gar nichts gemacht dafür.
Ja.
Gibt es vielleicht als Schluss so eine Frage von Menschen aus Finnland so eine Erwartung eigentlich, was sie von Menschen aus dem Rest Europas, jetzt mal besonders Deutschland, wo ich nun mal lebe, gibt es da so Erwartungen an uns? Oder ich habe das jetzt in meinem Gespräch mit dem Deutschspalten mitbekommen. Ich kriege das natürlich auch mit, dass es sowas gibt aus der Ukraine, aber viel schärfer formuliert. Gibt es sowas Ähnliches oder anders gelagertes auch aus Finnland, dass man guckt, was die vielleicht hoffentlich zukünftigen NATO-Partner für Finnland leisten oder Finnland mit im Blick haben?
Ja, das, also die Hoffnung, Unterstützung zu bekommen, ist natürlich, es ist Motiv, warum man der NATO beitreten will. Aber Sie haben Sie das jetzt gemeint in Bezug auf die Ukraine oder?
Nee, ob sozusagen, ob man so wahrnimmt, dass es in Finnland auch einen Blick auf Deutschland gibt und die Hoffnung, dass es da eben Unterstützung gibt. Wahrscheinlich konzentriert sich das auf diese Unterstützung, die diplomatische Unterstützung des NATO-Beitritts, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also Deutschland spielt für Finnland eine ganz große Rolle. Also das ist schon lange so gewesen. Man freut sich vielleicht oder findet es schöner mit Deutschland vielleicht noch mehr jetzt in Kontakt zu kommen, obwohl ja, man hatte ja auch immer, man war ja trotzdem ein Partner der NATO, aber dass sich da noch mehr an Zusammenarbeit bildet, ist auf jeden Fall die Hoffnung der Finnen. Und immer ist Deutschland dabei sehr anerkannt. Also es ist ein Land, an dem man sich ausrichtet. Also es war ganz stark bei Frau Merkel so, Angela Merkel, das war immer natürlich ein bisschen humorvoll gemeint, aber sie wurde hier bis zu den Nachrichten, wurde die Formulierung Mutti benutzt. Ja, also es war einfach was voller Sympathie und Zugewandtheit. Jetzt hat sich ein bisschen verändert, aber es gibt überhaupt keine negativen Darstellungen von Deutschland jetzt auch bei dieser eher zögernden Verhaltensweise, was Waffenlieferungen anbelangt. Also das akzeptiert man jetzt einfach erstmal so, ohne sich auch groß zu fragen, woher es kommt. Aber es wird einfach anerkannt, weil man letztendlich erstmal alles anerkennt, was Deutschland macht.
Das ist immer ganz interessant. Man ist in Deutschland immer so selbst mit sich selbst im Unreinen und im Widerstreit und hält nicht viel von sich, und dann ist es schon mal ganz gut interessant, gut sowas wie gerade eben von Ihnen zu hören. Mhm. Ja, vielen Dank, liebe Frau Grünzweig. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern und weise Sie darauf hin, auch wenn Sie jetzt gerade eine kleine Schreibblockade haben. Es gibt wunderbare Gedichtbände, in die ich oft hineinschaue. Alleine der letzte, Plötzlich alles da im Waldstein Verlag. Also wer mehr von Dorothea Grünzweig lesen und wahrnehmen will, findet reiche Möglichkeiten in sehr, sehr schönen Gedichtbänden. Das wollte ich doch am Schluss auch nochmal sagen.
Ja,
als kleines Postskriptum.
Ja, vielen Dank, Herr Clausen. Und als Sie letztes Mal bei Ihrem Gespräch mit dem Deutschen in Riga gesagt haben, vielleicht gehen Sie mal nach Riga, dann könnte man ja da vielleicht irgendwie so einen kleinen Schlenker noch machen. Also das ist vielleicht in Vilnius Anfang Riga und dann nach Tallinn und Helsinki, so eine kleine Rundreise und dann vielleicht mit dem Schiff über Stockholm zurück.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Darauf hätte ich große Lust. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen, liebe Frau Grünzweig, nach Finnland. Vielen Dank für Ihre Einsicht.
Auch alles Gute. Ja.
Tschüss.
Wiederhören. Tschüss.